2 wollen
Durchblick.
Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
Julia Brandner, Stand-Up-Comedian.
Schön, dass wir in dieser Runde heute hier zusammensitzen und ein Thema Durchblick Vorurteile. Vorurteile halte ich mittlerweile nämlich für einen sehr, sehr breiten Begriff.
Ja.
Und was mich interessiert, ist eure Erfahrung. Wo herrschen sie ganz besonders? Wo keimen sie immer mehr auf? Was kann man tun? Und was steckt in jedem von uns vielleicht sogar drinnen?
Mhm. Ja, auch spannend, dass du das sagst, weil ich dachte mir, dass wir das vielleicht einseitig beleuchten und sagen, Vorurteile, das haben wir alle dagegen, aber ich erwische mich dann selbst, also natürlich bin ich gegen Vorurteile, aber ich erwische mich dann selbst dabei, dass ich manchmal welche habe.
Und ich weiß nicht, warum. Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel letztens ganz abstrus, aber wenn ich in der Straße, ich verbinde oft Dinge mit Interessens und Hobbys, also letztens hat mir wer angerempelt und das war so ein cooler Typ und ich dachte mir, das ist sicher ein Snowboardfahrer. Das war's. Der haut sich dann noch, kann er kaum warten, bis der erste Schnee ist, dann fährt er auf die Pisten over. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein gewisses Bild von Skateboardern, Snowboardfahrern. Das sind für mich einfach so rücksichtslose Menschen gegen die Regeln. Und dann da habe ich mich selbst dabei ertappt und dachte, man muss ja nicht sein. Vielleicht ist er ein Bibliothekar. Wir wissen es nicht. Oder beides.
Mir geht es so, wenn ich Männer mit Hut im Auto sitzen sehe. Bei mir schrillen sofort die Alarmglocken. Ja. Weil irgendjemand, das hat er mir als Kind schon gesagt, Männer mit Hut im Auto sind schlechte Autofahrer.
Das stimmt leider manchmal.
Wir haben ja Gott sei Dank keine Vorurteile. Aber ich meine, das sind jetzt die humorvollen Sachen. Julia, deine Erfahrung.
Ja, wo stecken denn Vorurteile nicht, habe ich eher immer so das Gefühl. So, bei mir war es ja so, das ist mir gerade letztens passiert, da bin ich mit meinem Freund Möbel abholen gegangen und wir haben uns einen Transporter gemietet. Ich plante diesen Transporter zu fahren, habe diesen Kassierer auch schon meinen Führerschein hingelegt und er dreht sich zu meinem Freund und sagt so, Sie sind der Fahrer? Mhm. Ich war so, nein, er steht einfach nur sinnlos daneben. Er
ist
einfach nur
er ist
absolut nicht der Autofahrer bei uns.
Und die Leute, aber das ist ja ein klassisches Rollenbild, das man hat, oder viele Leute haben leider, dass sie sagen, naja, in der Beziehung macht der Mann das und das und die Frau dies und jenes.
Ja.
Und hast du was gesagt?
Ja, sicher habe ich was gesagt. Ich habe dann gesagt so, nein, er ist einfach nur das hübsche Beiwerk.
Und wie war die Reaktion, bitte?
Oh, der Kassierer hat das gar nicht verstanden. Der war so, also Sie fahren mit dem Auto, Sie haben aber schon einen Führerschein. Und ich so, ja, ich halte Ihnen den Führerschein gerade hin. Und er hat dann gemeint, so, ja, aber sind Sie schon einmal einen Transporter gefahren? Dann habe ich gefragt, hätten Sie ihn auch gefragt, ob er schon einmal einen Transporter gefahren hat? Und danach hat er gemeint, so, nein, da wäre ich jetzt davon ausgegangen.
Ah, interessant, aber ich finde es gut, dass du in der Situation ein bisschen versucht hast, das aufzubrechen und also Fragen zu stellen, ob er ihm das ebenfalls hätte gefragt. Weil, ja, spannend, weil vielleicht hast du in ihm ein bisschen was ausgelöst. Und jetzt macht er das nimmer mehr. Oder er macht es jeden Tag dreimal.
Ich glaube, ich bin weggegangen und er hat sich gedacht, blöde Fotze.
Oh, yeah. Oh no.
Aber kann man auch nicht ändern. Auf jeden Fall, ich habe den Transporter dann wunderschön auf der viel befahrenen Lerchenfelder Straße parallel eingeparkt. Er war perfekt parallel drinnen. Und ja, und ich bin dabei aber von einem Mann beobachtet worden, der dann angefangen hat, mich einzuweisen, wie es halt immer so ist. Ja.
Ja, das kann ja auch nett sein.
Nein.
Also bei seinem Mann würde man nicht einweisen.
Genau. Also ich mache das mittlerweile schon. Ich mache das mittlerweile sehr gerne. Wenn ich so einen Mann parallel einparken sehe, dann stelle ich mich gerne mal daneben und fange an, ihn einfach einzuweisen. Und die sind dann immer irritiert. Aber ich hoffe, sie machen es dann nicht mehr.
Ich würde mir es wirklich zu schätzen wissen, weil parallel einparken, das ist mein absoluter Albtraum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas. Ja, ja. Und deswegen, wenn du dann dabei stehen würdest und sagen würdest, jetzt noch ein bisschen und dann jetzt
einschlagen. Also ich wäre dankbar, muss ich jetzt dazu sagen.
Sehr, wenn du mir einweist, wäre ich sehr dankbar.
Nein, aber bei diesen Sachen, es geht mir genauso wie dir. Parallel einparken ist ein Horror. Und ich habe so ein automatisches Einparken, gell?
Na ja, gut.
Warte ab. Der Auto war brandneu. Ich war so stolz und ich gesagt, das mache ich jetzt und drücke auf diese Taste und Dings und gebe zart Gas und so weiter. Und das Ding fängt an zu fahren. Und ich habe, gut, lange Rede, kurzer Sinn, clash, clear, voll reingekracht in ein Auto, weil dieses Piepsen, das warnen sollte, war auf lautlos gestellt.
Oh je.
War nicht meine Schuld.
So,
seitdem habe ich ein doppeltes Trauma beim Schrägenparken.
Ja.
Aber diese, also ich meine, sagt es aber wirklich typisch männlich, typisch weiblich und so weiter, ist das wirklich noch so gravierend?
Ich fürchte schon. Also, ich meine, es kommt darauf an, wer man fragt. Ich glaube, in unserer Generation wird es langsam, aber sicher besser, aber auch nicht überall. Also, ich sehe öfter noch Jugendgruppen, vor allem wenn man nachts aus der Seestadt mit der U2 fährt, so habe ich letztens beobachtet, sieht man sehr, sehr viele Jugendliche mit sehr klassischen Rollenbildern, würde ich jetzt einmal vorsichtig ausdrücken.
Wie erkennst du das?
Also, die sind halt alle sehr betrunken und danach... Dann kommen halt die Dinge raus und okay. die schreien halt durch den ganzen U-Bahn-Waggon, was sie sich halt so denken und haben halt keinen Filter dabei. Also letztens bin ich aus der Seestadt gefahren und da war so eine Jugendgruppe, die waren halt alle hardcore besoffen und jedes Mal, wenn eine etwas festere Frau eingestiegen ist, haben sie durch den ganzen Waggon gegrölt, dicke Weiber sind zum Pudern da. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, wir sind noch weit entfernt von einem modernen Frauenbild, weil die waren sicher nicht älter als 17.
Oh Gott.
Ja, aber das ist ja nicht nur Frauenbild, das ist schlicht und einfach taktlos, unhöflich.
Yeah. Na Logo.
Was gibt's noch, bitte?
Na Logo, abgesehen davon, dass es halt wirklich auch menschlicher Abschaum ist.
Ja, ich frage mich manchmal, wie das ist mit diesen Vorurteilen oder diesen Männer-Frauen-Rollen, weil ich habe den Eindruck, manchmal gibt's dieses vorgegebene Konstrukt, das wir sehen, und ich frage mich, ob die Leute sich dann immer wohlfühlen in diesen Rollen, sondern die können jetzt so die Jungs aus dieser... U-Bahn sein oder ob die einfach das Gefühl haben, ich muss mich halt so verhalten, weil das macht man so. Irgendwie zum Glück, ich konnte mich früh von dem lösen, weil ich ja irgendwann erkannt habe, okay, ich bin schwul und ich passe sowieso nicht in das klassische Bild rein. Das war fast ein bisschen befreiend, weil ich mir dann gedacht habe, so, jetzt kann ich diese Art von Film schauen, diese Art von Musik hören und es ist eigentlich wurscht. Nur ich habe es vorher eigentlich hätte ich auch können, nur es war mir nicht so bewusst. Ich bin dann immer schockiert, dass halt viele Firmen natürlich noch irgendwie nach dem agieren. Eine Freundin von mir hat mir bei einem Kinoverleih gearbeitet und ihre einzige Aufgabe war, Filme in Männerfilme und Frauenfilme einzuordnen. Und dann dachte ich mir, dass es so eine Person für das gibt, hat mich schon mal ein bisschen überrascht und natürlich, dass so vermarktet wird. Aber glaubt ihr manchmal, dass diese... Rollenbilder vielleicht auch ein bisschen Gefängnis sein können, dass man sich dann als, keine Ahnung, 35-jährige Frau am Land denkt, ja, jetzt muss ich halt anfangen, Blumenkränze zu basteln, weil das machen alle.
Ausgrenzen ist ja prinzipiell etwas, das getan wird, damit jemand anderer mehr Stärke verspürt. Mhm. Also das ist eben das Einfachste. Ich grenze den anderen aus, das ist jetzt, also ich grenze Frauen aus, die sind dumm, die sind schwach oder sonst was, dann bin ich der große, starke Mann. Also ich glaube, das ist ja die Denkweise, die aber gegen jegliche Form von Andersartigkeit stattfindet. Also aus meiner Sicht ist das eine der Hauptgründe dahinter. Ja. Du kommst da besser vor. Gut, das wollen wir nicht. Aber dieses, dass man glaubt, man muss einem bestimmten Klischee folgen. Ja, ich glaube sehr wohl, dass das bei einigen durchaus der Fall ist. Vielleicht ist es auch manchmal sogar bequem. Mhm. Also,
ja, ja.
Und ich sage jetzt aber eben auch die, die eigentlich dann heruntergemacht werden zum Teil. Aber das trotzdem, das passt halt so, weil das ist auch so vertraut und so. Aber ich muss euch dazu schon eine Geschichte erzählen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie. Mein Vater war ein großer Menschen, wie soll man sagen, Freund und Humanist, meine Mutter ebenfalls. Vorurteile oder so etwas, kann ich ehrlich sagen, habe ich nicht von zu Hause gehört. Meine Eltern sind äußerst respektvoll miteinander umgegangen. Nur, jetzt müssen wir schon dazu kommen, mein Vater war nicht einmal in der Lage, die Kaffeemaschine einzuschalten. Mhm. Mein Vater war Radiologe, das heißt, er setzte jeden Tag vor ein Pult mit 20, das heißt, es schaut aus wie im Flugzeug und so weiter und er wusste ganz genau, was er hier macht. Er war nicht in der Lage, Kaffee sich zu machen, weil meine Mutter hat alles gemacht für ihn. Sie hat ihm alles aus dem Weg geräumt, nur sie hat sich nicht aufgeopfert. Dabei. Verstehst du? Ich würde das bis heute nicht als typisch weiblich oder so etwas bezeichnen, sondern sie hat's gemacht, das war ihre Erfüllung. Also die hat ihn gemanagt, kann man sagen. Er hat sich dann auf seine Erfahrung, so wissenschaftlich auch tätig und in seinen Ordinationen, er hat sich darauf konzentrieren können. Sie hat ihm das aus dem Weg geräumt, sie hat in der Ordination genauso gearbeitet, sie hat's geliebt. Er war äußerst respektvoll, also er hat das auch unglaublich geschätzt, aber sie war davor Pianistin, also Klavierspielerin und Musiklehrerin. Ja, sie hat nach wie vor Klavier gespielt, aber es war für ihn sie nicht mehr so interessant. Und da glaube ich, wenn man da jetzt dann wieder sagt, typisch männlich oder typisch weiblich, eine Freundin von mir, eine Therapeutin, hat gesagt, auf die Vereinbarung kommt es an. Es müssen beide übereinstimmen.
Ja. In einer Beziehung.
In einer Beziehung, ja. Wie gespielt wird. Und dann, glaube ich, ist alles hier möglich.
Ja, interessant.
Würde ich dir zustimmen, ja. Also ich würde dir teilweise zustimmen, weil natürlich kommt das total darauf an, wie man es sich ausmacht. Und wenn beide mit so einem Arrangement wie bei deinen Eltern jetzt glücklich sind, why not? Also bitte, wenn ihr alle damit glücklich seid, ist das doch super. Also wenn deine Mutter total erfüllt war, wunderbar. Also ich beobachte nur sehr oft, dass oft Frauen diejenigen sind in heterosexuellen Beziehungen jetzt, die sich mehr für den Mann aufopfern. Und ich weiß nicht, ob das dann immer so der Zufall ist, dass sich das gerade so ergibt, wenn das halt so häufig so ist. Weil ich glaube, Zufall, wenn es nach Zufall gehen würde, dann müsste es so 50-50 sein, dass sich der Mann auch hin und wieder mal aufopfert. Aber ist halt meistens dann doch nicht so.
So, und da sag mir jetzt etwas dazu. Das interessiert mich nämlich sehr. Weil man kann etwas füreinander aus Liebe tun.
Natürlich.
Oder sich aufopfern. Mhm. Aber aufopfern, gibt es da einen Zwang dazu? Oder warum tut das dann jemand? Verstehst du? Mhm. Also, wie siehst du das?
Also ich glaube, wenn du es vielleicht selber so vorgelebt bekommen hast, dass eher mal die Frau diejenige ist, die was aus Liebe für einen Mann tut und jetzt vielleicht weniger umgekehrt, dann kann das schon so sein, dass man das auch vielleicht unbewusst übernimmt. Man sieht ja auch häufig oder man hört ja auch häufig, ja, also Haushalt ist Frauensache, ein bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt man Mann, so diese Klassiker, die man halt so kennt.
Das ist wirklich noch so. Ich schreibe gerade ein Buch über die Geschichte der Erde und das war eines der Kapitel, wo ich so gelesen habe, dass viel mehr Verständnis war, dass die Frau immer diese Doppelbelastung hatte, die früher in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts so als Selbstverständlichkeit genommen wurde. Ist das echt heute noch so?
Da gibt es eine Studie dazu, dass ein Ehemann einer Frau 7 zusätzliche Stunden Haushaltsarbeit pro Woche beschert. Also in klassischen Beziehungen. Deshalb erholen sich auch alleinstehende Frauen zum Beispiel schneller von Herzinfarkten als Verheiratete. Und ich habe das meiner Mama vorgelesen. Meine Mama ist verheiratet seit 13 Jahren. Und sie hat nur gesagt, so Julia, ich verstehe es total. Du bist bisexuell, such deine Frau.
Ja, ja.
Und, was tust du?
Ich habe einen relativ femininen Freund. Also das passt schon. Also wir sind sehr gleichwertig.
Das ist jetzt schon wieder ein Vorurteil.
Weil
er
femininer
ist, ist er einfühlsamer oder so?
Nein, er bezeichnet sich ja selber so. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass er viel einfühlsamer ist, aber ja, okay, doch, wenn man so vorurteilsbehaftet sprechen möchte, doch, würde ich schon sagen, muss ich dir schon zustimmen.
Michi, kennst du das übrigens auch? Gibt es auch ein schönes Vorurteil. Ich habe ja so gerne schwule Freunde, weil die sind wesentlich netter und wesentlich einfühlsamer.
Ja. Ja,
aber das ist
stimmt.
Doch genauso ein Vorurteil. Ich meine, ich kenne jede Menge, die absolut nicht nett sind.
Ich glaube, es ist, man rutscht von einer Rolle in die nächste. Zumindest war es so bei mir, dass ich irgendwie vor meinem Outing, mir recht früh geoutet mit 15 oder so, dachte, ich muss in dieses klassische Hetero-Junge an der katholischen Privatschule Bild passen und habe versucht, Fußball zu mögen, habe es aber nicht gemacht. Dann habe ich mich irgendwann geoutet und bin dann so mit 18 und in den frühen 20ern eben in dieses Bild, in dieses Vorurteil ein bisschen reingerutscht, weil ich das Gefühl hatte, ganz, ganz viele Leute besonders, und vielleicht ist es jetzt auch wieder ein Vorurteil, eine gewisse Art von junge Frau sucht halt so einen schwulen besten Freund, wo sie aber nicht wirklich interessiert, wie es dem geht, sondern sie will einfach jemanden zum Shoppen haben und zum Prosecco trinken und dem sie halt die Männerprobleme erzählen kann. Ja, ich habe dann früh festgestellt, ich bin dann für diese Personen, die das erwarten, wahrscheinlich eher enttäuschend, weil ich das nicht so
erfülle. Weil du keinen Prosecco magst.
Weil ich keinen Prosecco mag, sondern in der Früh, da wird's mal wieder schlecht. Ja, und ich habe das dann irgendwann gekonnt abgelegt, aber ich habe schon gemerkt, mir ist das irgendwann so aufgefallen, sobald du dann vorgestellt wirst als schwuler bester Freund, dann denke ich mir, das ist ja irgendwie komisch.
Das sagst ja auch nicht, das ist mein heterosexueller bester Freund.
Ja, das ist es ja. Also das sind so Dinge, wo ich sage,
das ist halt ein klassisches, durch die Medien propagiertes Bild, das so existiert. Da irgendwelche Rom-Coms haben sie sich angeschaut und haben sie gedacht, so einen hätte ich auch gern. Den hole ich mir.
Ich lese euch jetzt etwas vor, wenn ich es finde. Es sind ja LGBTQ-Liebesromane sind unglaublich en vogue. Also auf Netflix läuft Heartstopper, riesiger Erfolg. Und es gibt jede Menge Romane, die entweder über lesbische oder über schwule Beziehungen erzählen. Mhm. Und es sind meistens Liebesgeschichten, wie ein Prinz aus England verliebt sich in den Sohn der ersten weiblichen amerikanischen Präsidentin und was daraus alles entsteht. Ich gebe zu, ich lese es mit größtem Vergnügen. Mhm. So, und jetzt habe ich eine Literaturkritik darüber gelesen, die mich allen Ernstes, die mich also wirklich sehr, sehr erschüttert hat, denn hier steht, dass sie eben so konventionell alle erzählt sind. So, Und dann steht allen Ernstes von einer Literaturwissenschaftlerin oder Kritikerin: Viele dieser Romane präsentieren ein monogames Beziehungsmodell, bei welchem die Liebe zweier Personen idealisiert wird. Soll heißen, zwei Menschen verlieben sich, kommen nach einem leicht überwindbaren Problem zusammen und machen es sich im häuslichen Glück gemütlich. Dass das für queere Personen weitaus problematischer sein kann und vielen auch gar nicht als erstrebenswert erscheint, komme in solchen Geschichten nicht vor.
Okay, jetzt will ich kurz, dass du mir diese Kritik erklärst, das wäre 5. Was meint die Person genau?
Soll ich dir sagen, das klingt für mich wie ein Forturteil. Schwule sind vor allem promisk, haben viele Partner, das muss man abbilden, wie sie damit leben und wie das ist. Und wenn zwei Menschen, wie wir zwei, die wir hier sitzen, einen fixen Partner über Jahre haben, ein schönes häusliches Leben haben, es unglaublich genießen, ist das traditionell, was ist es, ein monogames Beziehungsmodell, das idealisiert wird und das überhaupt vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist.
Aha, das heißt, das ist quasi
zu... Du hast es auch nicht verstanden, genau.
Ich habe es nicht komplett verstanden, jetzt hast du es quasi gut erklärt. Ja, das ist die Kritik. Aber ich meine, das ist ja das, gibt es ja auch.
Ja, gibt es ja bei heterosexuellen Romanen auch überall.
Genau.
Also, gibt's, zeig mir einen Roman, wo eine polyamore Hetero-Beziehung porträtiert wird. Und dann denke ich mir, eben. Man kann sich auch wirklich über alles aufregen. Da versucht man ja wirklich gerade... so Vorurteile aus dem Weg zu räumen, gerade über die LGBTQ-Szene.
Genau.
Und danach muss man aber mit sowas daherkommen und braucht schon wieder etwas, wo man sich drüber aufregen kann.
Weißt du, das verstehe ich nicht, weil ich sage, das ist für mich genauso, das sind genauso Vorurteile.
Ja, ja, klar. Ja.
Das Buch ist schlecht, weil das stellt das nicht dar. So what?
Ja, Liebe ist halt vielfältig und manche Leute entscheiden sich für Monogamie und das ist doch total in Ordnung und das soll man respektieren. So was im Bett von jemand anderem passiert, geht euch nichts an, Leute.
Ja, das habe ich ja oft gehört, so eine Zeit lang, besonders zu Beginn meiner Beziehung, wo die Leute immer dachten, ihr habt ja auch von einer Beziehung, oder? Und ich muss sagen, was ich ausstrahle, dass das sofort angenommen wird, ohne dass man das kommuniziert. Aber es ist natürlich das Vorurteil des jungen, schwulen Mannes oder Paares, wo einfach alles erlaubt ist. Finde ich auch nicht schlimm, aber man muss halt, in dem Fall war das nicht so.
Wie tretet ihr Vorurteilen entgegen? Also wenn ihr jetzt etwas hört, ich kann euch etwas sagen, ich habe so ein Mittagessen gehabt und so weiter und eine Freundin, die ich eigentlich wirklich sehr schätze und auch für ziemlich intelligent halte, kam mit Vorurteilen gegenüber Zuwanderern oder zum Teil auch Flüchtlingen oder sonst irgendetwas. Das hat mich zutiefst erschüttert. Also ich war wirklich etwas sprachlos dort gesessen und es waren noch andere Gäste da und ich habe die beobachtet und die sind großartig. Was die gemacht haben ist, die haben sich nicht darüber aufgeregt und nicht gesagt, das ist völlig falsch und sie haben sofort darauf gesagt, das kann man aber auch völlig anders sehen. Und so weiter, da ging es auch ums Ausnützen des Sozialsystems. Und die haben gesagt, das kann man aber auch völlig anders sehen. Weil, und dann haben die ganz ruhig drüber erzählt, ohne irgendwie einen Gegenangriff zu starten oder was. Und zu beobachten war, dass das Ganze, wie soll ich sagen, sich relativ schnell beruhigt hat. Wir kommen zum gleichen, Julia, was du vorher gesagt hast, wie du diesen Lastwagen abgeholt hast. Was es jetzt bewirkt hat in den anderen, weiß ich nicht genau. Mir war es unfassbar unangenehm. Mhm. Und ich war auch in dem Moment leicht überfordert, was sage ich jetzt? Weil ich kenne all die Menschen, die da sitzen, ich mag sie alle. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also jetzt haben meine anderen Freunde das, ehrlich gesagt, sehr gut abgefangen. Also das
entschärft ein
bisschen. Sehr gut entschärft. Auf eine wirklich gute Art und Weise. Was macht sie?
Ich bin ganz schlecht in sowas. Also, als du das gerade erzählt hast, dachte ich mir so, oh, was nicht, was ich gemacht hätte. Also es ist wirklich, wenn ich jetzt hier mit euch, mit euch sage ich die Wahrheit, wenn ich mit anderen Leuten sitzen würde und die sagen, was machst du in so einer Situation, würde ich sagen, na total, sofort darauf aufmerksam machen und sagen, das geht so und so nicht. Aber ich hasse Konfrontation so sehr, dass ich das
ich dann auch.
In dem Moment wirklich selten mache. Vielleicht auch, weil ich baff und überfordert bin. Und eher sammle ich meine Gedanken und würde dann, keine Ahnung, in der Woche drauf in irgendeiner Podcast-Folge drüber reden oder einen kritischen Social-Media-Post machen, wo ich hoffe, dass die Person das sieht, als ihr das jetzt in dem Moment ins Gesicht zu sagen. Und ich weiß aber nicht, warum ich so bin, weil wir haben doch aus den ganzen letzten Jahren gelernt, sei das jetzt bei Black Lives Matter oder bei anderen Dingen, dass wenn wir was hören, was nicht passt, sollen wir was sagen. Und ich mach's aber nicht immer und nämlich meistens nicht.
Ich bin genauso wie du.
Oh je.
Ja.
Da sind wir alle drei, ja.
Dann werden wir die Welt nicht schwer verändern, aber ja, es ist wirklich schwierig.
Nein, also es hängt natürlich davon ab, wer jetzt was sagt. Also wenn jetzt ein Taxifahrer sich irgendwie so äußert, wo ich gerade im Taxi drinnen sitze, wo ich noch davon abhängig bin, dass der mich sicher nach Hause bringt, dem stimme ich bei allem zu, was er sagt.
Ja, oder einfach nichts sagen, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich bin teilweise sogar so baff, wenn es mich selber betrifft. Also es gibt immer so die Situation, dass nach Stand-Up-Comedy-Shows, so Mix-Shows, der Veranstalter, der männliche Veranstalter, es sind immer Männer, sorry, zu mir kommt und sagt, Julia, das war doch ganz in Ordnung. So, und bleib dran. Wo ich mir denke, Bro, ich brauch doch nicht jetzt deine Erlaubnis. Bleib doch selber mal dran. Du bist noch nie auf einer Bühne gestanden.
Ja.
Abgesehen davon so, ich habe gerade deine ganze Hütte zerfickt.
Ja.
So, geh doch mal zu einem männlichen Comedian hin und sag ihm das.
Ja, ist schon arg.
Glaubst du wirklich, dass das nicht passieren würde? Bei jüngeren Kollegen?
Ich weiß, dass das nicht passiert. Ich spreche mit Kolleginnen und Kollegen drüber.
Sagt mir auch niemand. So, na, bleib dran, hat noch niemand gesagt, noch ein Auftritt. Wahrscheinlich, weil sie alle wollen, dass ich aufhöre. Nein, es stimmt natürlich. Und ich höre das dann auch immer von KollegInnen, die sagen, da kommen dann irgendwelche Typen und geben mir ungefragtes Feedback. Das ist natürlich fürchterlich. Aber von dem, es wäre mir jetzt per se noch nicht aufgefallen, dass irgendjemand ab bei Mixed-Shows danach irgendwas in diese Richtung sagt. Das ist ganz eigenartig. Ich glaube, ich traue mich, was dagegen zu sagen oder die Person darauf aufmerksam zu machen, wenn ich eine andere Beziehung zu ihr habe. Ich habe eine Person in meinem, ich würde sagen, verwandten Kreis, die sagt immer wieder so Dinge, wo ich mir denke, das kannst du, also halt auch so Slurs, so Worte, die man nicht sagt über Minderheiten. Mhm. Und da habe ich letztens schon was gesagt. Aber da war ich generell schon sauhass auf diese Person. Man dachte halt einfach, der geschissene Pappen, schon wegen was anderem. Und dann war das...
Das hast du so gesagt?
Geh heute der geschissene Pappen. Nein, ich habe gesagt, das sagt man nicht mehr. Und es gibt ein anderes Wort. Nur dazu waren wir in einem Lokal. Und ich finde es immer voll unangenehm, wenn jemand total laut das Z-Wort oder was er immer sagt. Und dann muss ich so sagen, so... weil dann glauben mir die anderen Gäste, ich bin urgut mit dieser Person befreundet und denke genauso.
Dann bist du mit dieser Person assoziiert danach.
Genau, dem wollte ich entgegenwirken. Ja, aber es ist natürlich, und wenn dann die Veranstalter sowas zu dir sagen, sagst du dann was zurück?
Das letzte Mal habe ich es leider nicht gemacht. Ich habe es danach in Form einer passiv-aggressiven Instagram-Story gemacht, weil sie mich dann darin getaggt haben und ich habe dann halt drüber geschrieben, war cool, von euch macht weiter so. Bleibt dran, habe ich dann drüber geschrieben. Ich glaube, sie haben es nicht verstanden.
Wurscht, aber dir ist leichter gewesen.
Mir ist leichter gewesen dadurch, weil mich haben total viele Kollegen darauf angesprochen, die diese Situation erkannt haben und die gesagt haben, geiler Move.
Der aber sagt jetzt, Entschuldigung, alle drei, die wir jetzt hier sitzen, sagen, dass wir gegen Vorurteile nicht antreten, weil wir Harmonie- oder Einklangssüchtig sind.
Ich meine, es kommt jetzt drauf an, also es kommt drauf an, wie sehr ich diese Person hasse, weil mich fühlt es. Ja. Nein, weil es gibt so Personen, die hasse ich wirklich abgrundtief und es gibt auch so Leute, da stört mich einfach von Anfang an schon ihr Gesicht. Und dann,
Und das ist kein Vorurteil? Entschuldige, da stört mich schon nichts.
Nein, weil das ist jetzt nicht spezifisch auf irgendeine Gruppe oder so bezogen oder auf irgendein persönliches Merkmal oder so. Das ist einfach nur, ich sehe diese Person und ich weiß schon an ihrer Art oder an ihrem Auftreten, ich mag sie einfach nicht. Und solchen Personen widerspreche ich total gerne, egal was sie sagen. Solchen Personen würde ich widersprechen, wenn sie sagen, Hunde sind süß. Einfach nur, weil ich diese Person hasse. Und
Hauptsache dagegen.
Und wenn solche Personen sich irgendwie sexistisch, homophob, rassistisch, whatever äußern, dann bin ich die größte Kämpferin. So, dann gehe ich da voll auf Konfrontation. Aber manchmal ist es mir auch zu hart.
Ja, wenn es jetzt meine beste Freundin wäre zum Beispiel, gerade da möchte man meinen, man hat ja eher eine Chance durchzudringen. Würde mir, glaube ich, aber schwieriger fallen als vielleicht bei einer komplett fremden Person, wo man denkt, die sehe ich nie wieder. Da ist es dann in Zukunft nicht komisch. Aber ich weiß es nicht.
Na, weißt du, was ich glaube? Bei besten Freundinnen, Freunden oder Leuten, mit denen ich keinerlei nahe Verhältnis habe, fällt es mir am allereinfachsten. Die eher am einfachsten. Das dazwischen halte ich oft für schwieriger, weißt du? Oder eben so in einer Situation, du sitzt gemütlich zusammen, alles Menschen, die man eigentlich mag, und dann kommen solche Sachen. Und wie reagierst du also in diesem Moment eben, damit vor allem auch jetzt auch mit den anderen, du kannst den anderen nicht niedermachen. Auch wenn es der größte Quatsch ist. Entschuldigung, also wenn es wirklich etwas ist, wo man sagt, das darf jetzt aber bitte nicht wahr sein. Mhm. Aber du kannst ja den anderen nicht niedermachen. Einen Trick habe ich schon, das ist die Fragen stellen. Das Beste ist, meinst du das wirklich?
Ja, und glaubst du wirklich? Du kannst das jetzt nochmal erklären. Wie meinst du das jetzt gerade? Ja. Kannst du diesen sexistischen Witz gerade nochmal wiederholen und mir erklären, was du daran witzig findest?
Ja,
das ist aber auch ein Killer. Boah. Der Abend ist aber dann auch gelaufen.
Ja. Aber nein, ja, dann muss die Person halt gehen.
Ja, aber es ist auch
so. Wenn ich Gastgeberin bin.
Ja, richtig. Aber ich glaube auch, dass es irgendwo hier Grenzen gibt. Und es heißt nicht nur, dass es, ich glaube, dass es irgendwo Grenzen gibt, es gibt Grenzen. Punkt, aus, Ende. Also nur wenn es eben von Leuten kommt, die einem doch näher stehen, ist es deutlich herausfordernder.
Ja, verstehe, sehe ich wirklich genauso. Aber jetzt, der heutige Tag wird mein Leben verändern, weil ab heute beschließe ich, sobald ich was her, was mir nicht passt, sage ich was.
Super.
Ja, schauen wir mal, wir reden das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ob ich es wirklich durchgezogen habe. Aber es würde mich schon freuen. Aber egal was, es muss kein Vorurteil sein. Wenn ich jemanden sehe, der ein Outfit anhat, das mir nicht gefällt, sage ich was.
Ja, aber wisst ihr, ich sage euch, weil wir vorher gesprochen haben, typisch Mann, typisch Frau oder Haushalt und so weiter. Ja. Ich glaube, dass diese Vorurteile aber ins Gegenteil mittlerweile auch schon ganz stark umschlagen.
Was meinst du damit? Kannst du das nochmal genau erklären?
Was die Aufgabe eines Mannes ist, eines guten und richtigen Mannes, eines guten und richtigen Familienvaters zum Beispiel, was er zu tun hat, welche Rolle er zu spielen hat. Das gibt es genauso, bitte.
Natürlich.
Und wie? Also das erlebe ich in meinem Freundeskreis auch heftigst. Also wo auch manche sagen, sie finden es leicht überfordernd, was sie noch alles jetzt schon erfüllen sollten oder tun sollten.
Ja, klar.
Verstehst du?
Ja, ich verstehe es.
Weil ein guter, also das sind Vorurteile sozusagen im Positiv-Negativen oder... weil das also Vorurteil eben, was heute oder das Urteil, was eben ein guter Familienvater heute alles tun sollte.
Ja, vor allem, der muss ja auch total viel Kohle nach Hause bringen heutzutage. Das hält sich ja auch immer noch. Und bei mir ist es ja so, ich arbeite mehr als mein Freund und ich verdiene halt entsprechend auch ein bisschen mehr. Und dann fragen mich total viele Leute so, willst du nicht einen Mann, der dir was bieten kann? Weil ich mir denke, Alter, erstens einmal... Mom, I am a rich man. Zweitens, tu das doch. Also ich finde, ich sehe es halt so, wenn wir irgendwann einmal ein Kind in die Welt setzen, was ich nicht hoffe, aber sollte es einmal passieren, dann wird er derjenige sein, der in Teilzeit gehen und seinen Job kündigen muss und er wird derjenige sein, der die Altersarmut auf sich nimmt. Also ich finde, das ist für mich ein guter Deal.
Ja, finde ich gut. Aber was sind das denn für Leute, die sowas sagen? Sind das Kommentare im Internet? Sind das... nahestehende
das
Personen.
Das sind tatsächlich oft nahestehende Personen. Okay. Das ist das, was mich auch ein bisschen schockiert. Weil gerade so bei Leuten oder bei Frauen vor allem, die sich auch auf die Fahne schreiben, total feministisch zu sein, von denen kommen diese Kommentare halt auch oft. Und da denke ich mir so, okay, also es gibt offenbar so Dinge, die sind im Privatleben okay, aber in der Öffentlichkeit nicht, so singen, masturbieren etc. Ja. Aber ich habe nie gewusst, dass der Gender Pay Gap dazugehört.
Ja, arg. Na, wirklich wild. Und wie, weil das so Kritik am Boyfriend zu hegen, als außenstehende Person, schon eigenartig.
Das ist total kacke eigentlich.
Und wie meinen die das? Ist das lieb gemeint, so wie die meisten Beleidigungen?
Genauso wie die meisten Beleidigungen ist es absolut lieb gemeint, weil sie wollen mich ja nur schützen. Und dann denke ich mir so, Leute, ihr braucht mich doch von nichts beschützen. Also ich bin doch in einem Alter, wo ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann und wo ich weiß, welche Menschen gut für mich sind und welche nicht.
Und so wie du einschätzt, also ich kann ja, vielleicht ist es auch ein Vorteil, aber ich glaube, dass du einen sehr vielleicht diversen und jungen Freundeskreis hast und jetzt halt im Stammtisch im Wirtshaus abhängst.
Ungern.
Mit deinen 60-plus-Männern, von denen mir solche Aussagen nicht schockieren würden, aber dann...
Weißt du, Vorurteil, ich habe letztes Jahr recherchiert für ein Buch, Kinderbuch, über Kaiserin Maria Theresia. Und das... Die hat mich ganz schwer beeindruckt insofern. Diese Frau war mit Vorurteilen ja konfrontiert der ärgsten Sorte. Das war die weibliche Thronfolgerin. Sofort haben alle anderen rundherum geglaubt, na, dumm und irgendwas. Das ganze Land krallen wir uns jetzt am besten, weil die schafft es nicht. Die hat sich wirklich behauptet. Also die hat gesagt, sicher nicht. Dann hat sie ihre große Liebe geheiratet. Und diesen Franz Stephan, ganz große Liebe, der wollte nicht regieren. Der wollte einfach nicht, das wollte er nicht, der hat die Finanzen gemacht.
Cool.
Und mit den Kindern hat er gemalt und Kunst gemacht. Und Naturhistorisches Museum, also Forschung und so weiter, das hat ihn irrsinnig interessiert.
Yeah.
Sie hat regiert. Und die hat sich über also all das, was da hinein interpretiert worden ist, oder Vorurteil eben, hinweggesetzt, offensichtlich, so wie ich es verstanden habe, indem sie einfach agiert hat und sich das nicht gefallen hat lassen. Größter Erfolg. Nur die Familie war völlig untypisch, weil eben ihr Mann nicht der große Herrscher war, sondern ganz im Gegenteil, im Hintergrund gemacht hat. Also zum Beispiel, die haben jede einzelne Erzieherin oder Erzieher für ihre Kinder persönlich ausgesucht und jeden Monat musste diese Person erzählen, wie die Fortschritte des Kindes sind. Und wenn man, wie viel hat es gehabt, 14 Kinder hat, ist das natürlich eine schöne Aufgabe. Ja. Aber das ist vor 250 Jahren die Historikerin, mit der ich gesprochen habe, die gesagt hat, wenn man sie beschreiben will, dann kann man sagen, a hardworking mom. Das war sie. Ja, aber die hat sich über alles hinweggesetzt. Und eigentlich einen Riesenerfolg auf diese Art und Weise gelandet. Nur diese Vorurteile waren damals genauso schon da. Sowohl gegen sie, als auch gegen ihren Mann auf der anderen Seite. Der war nicht so typisch Herrscher, männlich oder sonst etwas, wie man sich das erwartet hätte.
Es wird nicht besser. Na, wenn man so die Leute eh lässt, einerseits würde die Leute jetzt aufmerksam machen, gleichzeitig denke ich mal, wenn jemand mir mit Vorurteilen begegnet, lass die Leute reden, die Menschen, gewisse Menschen, bei denen was nicht wichtig ist, die werden eh immer Vorurteile haben und glauben, dass ich so oder so bin und oder sich erwarten, dass ich diese Rolle erfülle und dann denke ich mir, auf euch scheiße und den Rest, wo ich was verändern kann, da versuche ich es. Das ist jetzt das, was ich aus dieser Folge mir rauspicke, mit den Rosinen aus dem Strudel.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, apropos Durchblick, ich hätte nicht gesagt, dass manches, was ihr jetzt geschildert habt, auch du, Julia, geschildert hast, also dass sich das noch so abspielt, Wahnsinn. Aber ich glaube, man kann mit Haltung also schon dem Ganzen begegnen. Also alles
Haltung.
Haltung.
Das ist mal ein Wort, das ich mal aufschreiben sollte.
Haltung. Weil ich glaube auch nicht dieses Kämpferische. Also ich sage immer, bei Kampf ist immer ein Gegendruck. Also da, es ist manchmal wichtig, um etwas zu durchbrechen, aber sehr, sehr oft passiert dann eigentlich ein Gegendruck. Und das finde ich nicht gut. Und da herumzukommen, und das ist Haltung, wenn es die Ruhe bewahrst oder eben deine persönliche Haltung deswegen nicht verlässt. Oder die den ganzen blöden Witzen nicht zustimmst oder sonst etwas. Ja. Und, oder Fragen stellst. Also das sind meine Sachen.
Finde ich gut, habe ich nichts hinzuzufügen.
Boom.
Punkt.
Du, so, liebe Julia, und jetzt, wo kann man dich überall sehen, dir folgen, mehr über dich erfahren?
Also man kann mir gerne auf Instagram folgen, da heiße ich aktuell noch, wird nicht stattfinden, aber ich plane mich bald umzubenennen in Ich bin Julia Brandner, damit man mich leichter findet, so, weil es ist nämlich gar nicht so einfach, einen Instagram-Namen mit seinem Klarnamen zu finden, wenn man Julia Brandner heißt. Wo waren meine Eltern sehr kreativ mit der Namensgebung? Ansonsten kann man mich auf Facebook unter Julia Brandner finden. Und es gibt eine Comedy-Show von mir in Wien, die heißt Chips and Comedy. Und da würde ich mich auch immer über neues Publikum freuen.
Selbstverständlich gerne. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
War ganz interessant. Das heißt ganz interessant, ich habe es sehr interessant gefunden.
Ich bereue es nicht.
Ich auch nicht. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.